Thorsten begrüßt heute Emanuel Probst. Emanuel ist CEO der Jura Elektroapparate AG, deren operative Leitung er 1991 übernahm. Unter seiner Führung wurde das Schweizer Traditionsunternehmen zum globalen Innovationsleader für Kaffeespezialitäten-Vollautomaten transformiert und ist heute in rund 50 Ländern tätig. Emanuel wuchs in Oberbuchsieten im Schweizer Kanton Solothurn auf. Er studierte an der Universität St. Gallen Betriebswirtschaft. Es folgten berufliche Engagements in der Foodindustrie, der Finanz- und der Medizinalbranche. Emanuel ist verheiratet, Vater zweier erwachsener Kinder und wohnt in Zürich. In seiner Freizeit interessiert er sich für Design, Architektur und Autos. Emanuel, ich freue mich außerordentlich, dass wir uns hier heute zu unserem Podcast treffen können. Und ich beginne mit unserer üblichen Einstiegsfrage. Hast du eine Lieblingsmarke?
Thorsten, ich freue mich auch auf unsere Diskussion, unser Gespräch. Meine Lieblingsmarke ist Aston Martin. Aston Martin verkörpert Eleganz, Grazie, ich würde sagen Schönheit und das verbunden mit Magie.
Bestimmtes Modell?
Es gibt viele Modelle, die wunderschön sind, insbesondere auch die neuen Modelle, sei es der neue DB12, sei es der neue Vanquish, sei es auch der neue Vantage oder dann die Zagato-Modelle.
Hat es auch was mit dem britischen Charakter zu tun?
Es hat sicher auch mit der Welt von James Bond zu tun. Ja, eine Traumwelt, was die schönen Plätze anbetrifft, was die spannenden Action-Szenen anbetrifft. Einfach all das, was er James Bond verkörpert, ist natürlich auch im Aston Martin drin.
Dann darf ich dich aber fragen, welches ist dein Favorit von den James Bond-Darstellern?
Roger Moore. Roger Moore war mein Favorit, weil er als Beispiel an Daniel Craig oder so, der hat losgeschlagen und Roger Moore hat zuerst gesagt, excuse me, sir. Und erst dann hat er losgeschlagen. Und ich finde, das war eben auch cool. Nicht der Stil, den er verkörpert hat, der war echt cool.
Da sitzen wir in einem und demselben Boot. Roger Moore ist auch mein Lieblings-Bond. Mein erster Bond-Film war Leben und Sterben lassen. Auch mit der unvergleichlichen Musik von Paul McCartney und den Wings, Live and Let Die. Also das Thema ist Eleganz und Lebensstil, oder?
Genau, ja.
Gibt es ein Lebensmotto für dich, von dem du sagst, das begleitet mich schon ziemlich lange und danach richte ich mein Handeln aus?
Ich meine, ab und zu läuft es gut, ab und zu hat man Widerstand, kann es mühsam sein, kann man viele Dinge in Frage stellen und da ist dann halt mein Motto und wir ziehen es trotzdem durch.
Sehr gut. Angelehnt an diese Frage, gibt es auf diesem Planeten irgendeine Persönlichkeit, lebend oder tot, die du gerne einmal treffen würdest?
Das ist eine schwierige Frage. Also wenn du sagen würdest, welche Leute machen wir auch Eindruck, dann sind es Persönlichkeiten, die über eine sehr, sehr lange Zeit eine Spitzenleistung erbringen. Also lange Zeit meine ich über Jahrzehnte. Ein Beispiel ist Elton John, der vor ja, bald 50 Jahren seinen ersten Hit gelandet hat und seither immer top ist und sich aber auch immer weiterentwickelt und enorm viel arbeitet, enorm fleißig ist, enormen Respekt vor dem Publikum hat. Wenn man an ein Elton John-Konzert geht, und das heißt abends um 8 Uhr, dann geht es exakt abends um 8 Uhr los und nicht 5 nach 8. Oder wie bei gewissen Starlets, die kommen um 8:30 oder 9 Uhr. Und das eben über eine sehr, sehr lange Zeit. Und das sind die Leute, die mir Eindruck machen in Kultur, auch in der Politik, in der Wirtschaft, Kunst, überall, wo eben Spitzenleistungen über eine sehr, sehr lange Zeit erbracht werden.
Emanuel, ich entnehme deinen Worten, dass du durchaus Popmusik magst. Gibt es auch noch andere Künstler, die dir gut gefallen, neben Elton John?
Generell gefällt mir der Motown-Sound. Motown-Sound, nicht, das ist die bekannte Soul-Music aus den 60er, 70er, 80er Jahren. Daraus sind ja Diana Ross und all die herausgekommen, Lionel Richie. Und einfach generell dieser Motown-Sound, der gefällt mir sehr gut.
Du bist ja nicht nur Marketing-Manager, sondern natürlich auch immer mal wieder Kunde.
gibt es irgendeinen Service-Failure, über das du dich so richtig geärgert hast?
Das ist für mich schwierig zu sagen, weil ich ein positiver Mensch bin. Ich versuche, negative Energie von mir abzuwenden und positive Energie aufzusaugen. Weil nur das bringt einem vorwärts. Und deshalb beschäftigt mich solche Dinge nicht sehr lange. Ich glaube, ganz wichtig ist im Bereich Service, dass man die Kunden, die Menschen ernst nimmt. Wenn man jetzt einmal feststellt oder spürt, da wird man nicht ernst genommen, dann finde ich das nicht gut. Ich glaube, das ist wichtig, aber ich halte mich da wirklich viel, viel mehr an positive Erlebnisse und den Rest, den blende ich rasch wieder aus.
Emanuel, du bist seit 1991 der CEO von Jura und das kann ich sagen, hast Jura durch und durch geprägt. Jura war vor dir ein sehr diversifiziertes Unternehmen und du hast es fokussiert, ich formuliere jetzt mal so lapidar, auf das Kaffeegeschäft, auf Kaffeevollautomaten. Gleichzeitig aber hast du Jura internationalisiert. Nach meinen Informationen seid ihr inzwischen in über 50 Ländern aktiv. Ihr habt einen Umsatz in einer Größenordnung von 600 Millionen Schweizer Franken und soweit ich auch informiert bin, seid ihr in den letzten Jahrzehnten sehr gewachsen und ich glaube, das darf ich auch sagen, ihr arbeitet recht profitabel. Meine Frage jetzt an dich, wie macht man das? Aus der recht kleinen Schweiz in die große Welt aufzubrechen. Wie globalisiert man eine Marke? Was sind die Eckpfeiler eurer Strategie?
Es gibt zwei Punkte. Einerseits Fokussierung. Das ist ein langfristiger Prozess. Das ist ein iterativer Prozess. Ich meine, heute ist es einfach zu sagen, ja, wir haben eine geniale Strategie. Das war am Anfang nie genial, sondern das waren Annahmen, das waren Behauptungen. Das hat sich über die Zeit so ergeben. Entscheidend ist einfach, dass man seine Energien dort reinsteckt, wo ein Zukunftsmarkt entsteht. Und dann das andere, wir hatten das Glück, dass wir ein Produkt der Globalisierung sind. Also das wäre in den 70er, 80er Jahren nicht möglich gewesen, was wir gemacht haben. Dazu hat in den letzten 30 Jahren die Globalisierung gehört. Die Globalisierung ist ja auch entscheidend für das Wohlergehen der ganzen Welt. Heute haben wir vielleicht etwa 10 Prozentpunkte der Weltbevölkerung in absoluter Armut. Vor 30 Jahren waren es 30%. Also 20 Prozentpunkte sind dank der Globalisierung, dank dem Einbinden in die ganz globale Wertschöpfungskette aus der Armut herausgekommen. Und wenn ich vielleicht noch sagen könnte, ja, was ist Globalisierung? Wenn man es die Wertschöpfungskette anschaut, dann ist das eigentlich das Verbinden der Punkte. Man hat Kompetenzpunkte. Kompetenzpunkte, sei es in Asien, Kompetenzpunkte, sei es in Europa. TFT-Displays als Beispiel. Die kommen alle aus Taiwan. Die kommen alle aus Japan. Die kommen alle aus China. Und dann mit anderen Komponenten, mit anderen Technologien ist es genau gleich. Man hat auf dieser Welt Kompetenzpunkte. Und Globalisierung heißt, diese miteinander verbinden und daraus zu profitieren. Das ist das eine. Das zweite ist, Globalisierung bedeutet auch gleiche oder ähnliche Spielregeln weltweit. Globalisierung ist ein Vorteil für eine kleine Firma, wie wir das in der Ausgangslage waren. Ohne Globalisierung ist ein Vorteil für die großen Konzerne. Die können sich verschiedene Spielregeln auf jedem Kontinent, in jedem Land leisten und damit eigentlich kleine Firmen ausschließen. Und genau deswegen, weil die Globalisierung die Chance neuen Firmen und kleinen Firmen gibt, eben groß zu werden, genau deswegen müssen wir diese Errungenschaften verteidigen. Genau deswegen stehe ich für diese Errungenschaften ein. Wir haben viele Widerstände, die sich in den letzten Jahren entwickelt haben durch die Geopolitik. Das ändert aber nichts daran. Das ist das Gleiche, wenn ich jetzt sagen würde, mir gefällt das Schwerkraftgesetz nicht. S gleich ein Zweitel GT Quadrat. Das passt mir nicht. Nur weil ich einmal gestolpert bin. Und genauso ist es mit der Globalisierung. Es ändert nichts daran, dass eine globalisierte Welt das Beste ist. Das heißt, dafür kämpfen und halt diese Widerstände überwinden. Noch einmal, meine Generation ist das Produkt der Globalisierung. Meine Generation konnte in nur 30 Jahren aus dem Nichts zu dem werden, was wir heute sind. Und dann die ganz, ganz großen Beispiele, Apple etc., die wären nichts ohne Globalisierung. Das gäbe es alles nicht. Deshalb müssen wir dafür kämpfen und deshalb müssen wir halt einfach mit den Widerständen umgehen. Es ändert aber nichts an der Richtung. Globalisieren heißt, das gleiche Produkt mit dem gleichen Approach weltweit oder die Pockets zu bedienen, die weltweit die gleichen sind. Also nicht geschmäcklerisch sich irgendwelchen lokalen Geschmäckern anpassen, sondern für eine ganz klare Marke stehen und dann weltweit all die Leute erreichen, die genau das wollen.
Deinen Worten entnehme ich, und das höre ich natürlich mit großer Freude, Pessimismus ist dein Ding nicht, sondern man stellt sich Widerständen und geht mit denen um.
Genau.
Ich hätte jetzt mal eine Frage, du hast es im Grunde ja schon eingeleitet. Ihr habt in meiner Wahrnehmung zum einen ein hochinnovatives und sehr gutes Produkt, zum anderen aber auch eine sehr wertvolle Marke. Könntest du darauf eingehen, welche Rolle das Produkt und welche Rolle die Marke bei der Globalisierung spielen?
Der Kern, das ist das Produkt. In unserem konkreten Fall frisch gemahlen, nicht gekapselt. Und das soll für drei Eigenschaften stehen. Natürlich für besten Kaffeegenuss. Deshalb kauft man ja eine Kaffeemaschine. Für einfachste Bedienung und für ein schönes deutschsprachiges Design. Weil wir kommen aus dem German-speaking part of Europe. Und der steht für eine ganz bestimmte Designsprache, für eine Kultur. Schweiz steht auch für Architektur weltweit. Und diese Werte, die vermitteln wir mit den Produkten. Das steht auf zwei Pfeilern. Einerseits am Verkaufspunkt, wo, um jetzt auf dich zurückzukommen, wo es um die Orientierung geht. Für was steht diese Marke? Gefällt mir das Produkt? Gefällt es mir weniger gut? Also dort orientiere ich mich, dort treffe ich den Entscheid, sei es digital oder physisch, ob ich ein Produkt von uns kaufen will. Die zweite Säule ist der Service. Im Service haben wir es nur mit Jurakunden zu tun. Also im Service geht es darum, den Leuten die Rückversicherung zu geben, Reassurance, dass sie sich mit dem richtigen Produkt oder mit der richtigen Marke eingelassen haben. Also dort können wir, wenn wir einen guten Job machen, bewirken, dass die Leute sagen, einmal Jura, immer Jura. Das sollte das Ziel sein. Und als Dach haben wir die Marke. Und die Marke, auch jetzt auf deine Vorlesung zurückzukommen, eben zuerst geht es um Orientierung und dann vertraue ich dieser Marke. Weil wenn ich der Marke nicht vertraue, dann kann ich das beste Produkt haben. Das bringt jetzt gar nichts. Und dafür muss die Marke Jura stehen. Dort haben wir, um das auch noch gleich anzufügen, genau aus diesem Grund unseren Markenbotschafter Roger Federer, one of the most trustworthy persons on earth. Also wir haben den Roger nicht, weil er der beste Tennisspieler gewesen ist. Es wäre genauso gut gegangen, wenn er jetzt Formel 1 Weltmeister geworden wäre oder der beste Fußballer der Welt. Das ist die Bühne, die ihm bekannt gemacht hat. Aber er ist vertrauenswürdig und wenn er das Endorsement gibt für die Marke Jura, dann hat das tausendmal mehr Gewicht, als wenn ich sage, wir seien die Besten.
Mein Eindruck ist, dass das Produkt schon eine sehr zentrale Rolle spielt. Ja. Du hast es jetzt auch gerade herausgearbeitet mit deinem Hinweis auf das Design. In meiner Wahrnehmung haltet ihr das seit Jahrzehnten über alle Modellgenerationen hinweg hervorragend durch. Also in meiner Wahrnehmung sind eure Produkte ikonisch. Was mich jetzt an der Stelle interessiert, Ikonografie hat ja immer eine Gefahr in sich, nämlich die Gefahr des Stillstandes. Wie stellt ihr sicher, dass ihr immer an der Spitze der Bewegung in eurem Markt seid?
Das ist keine exakte Wissenschaft, sondern auch da haben wir es wieder mit Annahmen, mit Behauptungen zu tun. Wichtig ist einfach, dass die Kunden sich auch wieder mit den neuen Produkten wohlfühlen, dass sie sich zu Hause fühlen und gleichzeitig feststellen, wow, Das ist ja wahnsinnig, der Fortschritt, der da gemacht worden ist. Und bei uns zum Beispiel die Z10, das ist unsere Top-Maschine, in großer Stückzahl verkaufen wir die. Und seit der ersten Generation, jetzt sind wir in der dritten Generation, besticht die Z10 durch diese geschwungene Front. Diese geschwungene Front aus Aluminium, und der Designer hat definiert, das sei Poesie. Oder die E-Klasse, das ist unsere Mittelklasse, wenn man so will, das meistverkaufte Produkt überhaupt. Da sind wir in der fünften Generation jetzt. Wenn du die erste bis zur fünften Generation nebeneinander stellst, kannst du die gleich erkennen. Und trotzdem wirst du dann sagen, wow, diese neue Maschine, das ist wahnsinnig. Das ist wichtig, dass wir das so weiterentwickeln und gleichzeitig ab und zu ganz neue Produkte kreieren. Also wir werden jetzt dieses Jahr eine super kompakte Maschine, die schmalste Jura-Maschine bringen, und die hat dann wieder eine ganz eigene Designsprache, die sich dann auch ikonisch entwickeln könnte, wenn sie erfolgreich ist.
Wie entscheidet ihr, in welche Richtung ihr geht?
Das ist ein Entscheid im Gremium. Da sind die Marketingleute ganz wichtig dabei. Das sind die Produktleute, der Designer. Wichtig ist, dass man eine gleiche Philosophie hat. Also wenn wir sagen würden, wir haben da Lateiner dabei, die sagen, mir gefällt lateinisches Design, dann würden wir nur streiten miteinander. Nicht, weil das nicht schön ist, das ist auch wunderschön, aber es ist nicht unsere Designphilosophie. Also wir müssen dort die gleiche Philosophie haben, um eben vorwärts zu kommen. Und Designentscheide sind keine Demokratie, das ist am Schluss eine Diktatur, weil sonst wird man beliebig.
Ich höre das sehr gern. Ich weiß auch, du hast mein neues Buch ja gelesen, und genau, das ist eine der zentralen Aussagen. The Artist, also einem Künstler, der geht ja auch nicht hin und fragt, ja, wie seine Kunst aussehen soll. Ich bin auch davon überzeugt, dass das in anderen Unternehmen ein großes Defizit ist. Und es schadet sicherlich nicht, dass du als CEO, nehme ich an, auch mit in den Gremien ab und zu dabei sitzt und sagst, jetzt machen wir hier mal weiter.
Als ich die Matura hatte, war die Möglichkeit, entweder an die ETH zu gehen, Architektur zu studieren, oder was mich auch gereizt hätte, wäre ins Art Center in Pasadena. Dort werden alle weltweit die Autodesigner rekrutiert. Also Autodesign hätte mich auch sehr interessiert. Ich bin dann halt an die HSG gekommen.
Ist ja auch nicht so schlecht.
Eine super Basis. Und über diesen Umweg, wenn ich sagen will, nicht das Werkzeug geholt habe, die Fähigkeiten geholt habe und jetzt das ideal verbinden kann mit dem Kreieren von Produkten. Also Designentscheide, da bin ich wirklich bis zum letzten Detail dabei, weil gutes Design oder schlechtes Design kostet genau gleich viel. Es sind genau gleich viele Werkzeugsätze. Also wenn wir eine Maschine sagen, die kostet 6 Millionen, die Werkzeuge. Wenn die hässlich ist, ist es nicht billiger. Wenn sie aber wunderschön ist, ist es auch nicht teurer. Und deshalb investieren wir sehr, sehr viel Zeit und sehr viel Raffinierungsprozess, wenn die neuen Designs festgelegt werden.
Du hast ja auch schon erwähnt, dass ihr, so wie ich das ja nenne, im zweiten Meta-Job Edutainment auch global unterwegs seid. Ihr habt einen Markenbotschafter mit Roger Federer, der weltweit hervorragend funktioniert. Du hast gesagt, Formel-1-Fahrer könnte auch sein. Aber wie wichtig ist es, dass Roger Federer Schweizer ist?
Das hat sicher auch eine Rolle gespielt. Schweiz verkörpert natürlich auch wichtige Eigenschaften, wobei er ist ein globaler Bürger heute und er vertritt eben die Werte von Eleganz, von Raffinesse, von Bodenständigkeit, Zuverlässigkeit und Vertrauen. Das sind ganz, ganz wichtige Werte, die er vertritt. Das hat mit seiner Persönlichkeit zu tun. Und diese Persönlichkeit ist natürlich gereift durch seinen Werdegang, jetzt konkret in der Tenniswelt. Das hätte genauso gut sein können als Fußballer. Hätte er das auch werden können. Er hat jetzt einfach diese Bühne und die hat diese Eigenschaften voll entwickelt und voll sichtbar gemacht. Und da ist er ein hervorragender Botschafter.
Ich finde ja euren Claim wunderbar anregend, aber auch wunderbar konkret. Wie seid ihr da drauf gekommen?
Wir sind da rein zufällig drauf gekommen, wie sicher bei ganz vielen Claims ist. bei ganz vielen Marketing-Ideen. Wir hatten wieder einmal einen TV-Spot gemacht mit Roger Federer. Und da war er am Schluss an der Bar in diesem Spot. Und da musste er den Kaffee bestellen. Uns ist unser James Bond in den Sinn gekommen. Und dann haben wir gesagt, ja, wir können ja sagen, frisch gemahlen, nicht gekapselt. Und so ist der Claim entstanden, einfach in diesem TV-Spot. Und nach dem TV-Spot haben wir gesagt, du, das ist ja genau das, was wir tun. Das ist ja genau unser Claim.
Ja, brillant. Ich würde jetzt gerne noch ins dritte Feld gehen. Du hast es ja schon erwähnt. Ihr seid im Kern ein Industrieunternehmen. Aber du hast sehr betont, wie wichtig für euch das Thema Service ist. Und du hast es so unterschieden. Zum einen geht es, wenn man so will, ja um das Verkaufen, um die Akquisition. Dort arbeitet ihr im Wesentlichen mit Resellern zusammen. Wie stellt ihr sicher, dass die auch wirklich verstehen, wofür Jura steht?
Wir haben unseren, wie wir es nennen, Premium Point of Sale entwickelt. Das ist die kleinste unteilbare Einheit. Und die besteht aus eben diesem Tisch, jetzt so gesprochen. Auch dort muss es unsere Designsprache widerspiegeln. Und diese sind weltweit genau gleich. Und diese sollten eigentlich auch weltweit die genau gleichen Produkte drauf haben. Also ein Premium Point of Sale hat 4 bis höchstens 5 Maschinen drauf. Das multiplizieren wir weltweit. Dann gibt es größere Ausführungen, wenn man jetzt einen Flagship-Store macht, wie hier in Zürich an der Stockerstraße. Aber das ist eigentlich nicht die Regel. Klar haben wir diverse Flagship-Stores weltweit, aber die wichtigste Einheit ist, wie wir es nennen, der Premium Point of Sale. Und auch dort gibt es keine Diskussion. Das muss weltweit genau so durchgesetzt werden.
Und wie stellt ihr sicher, dass die Reseller weltweit sich auch tatsächlich an eure Regeln halten?
Durch Schulung, durch Betreuung. Das ist ein Führungsjob. Das heißt Führung. Führung vom lokalen Außendienst, Führung von den lokalen Demo-Persönlichkeiten. Also das ist eine Führungsaufgabe, dass das eben weltweit umgesetzt wird. Nicht immer, logisch, dass wir ab und zu Dinge entdecken, wo wir sagen, we are not amused, und dann ändern wir das. Es bringt nichts, wenn wir ein blurred Image haben, sondern das muss wirklich messerscharf sein. Das ist nur möglich, wenn unser Auftritt überall genau gleich ist.
Ich weiß, ihr seid schon sehr, sehr lange auch am Thema online dran, sowohl Verkauf online als auch Service und Beratung online. Was sind da eure Erfahrungen?
Online hängt von Land zu Land ab. Wenn ich die USA nehme, da ist etwa 60-70% unseres Umsatzes geht online, sei es über unsere Partner, deren .com-Seiten. Das sind sehr viele physische Partner, Williams-Sonoma, Sur La Table, you name it, und mehrere mit wunderbaren Läden, aber dort geht ein ganz großer Teil über deren .com. Dann haben wir die Pure Players. Ich würde sagen, weltweit sind sicher mittlerweile 20-30% über .com von unseren Partnern.
Ich kann mich ja von euch auch online beraten lassen.
Das ist unser Jura Life, das wir entwickelt haben. Das sind einerseits unsere Studios in Niederburg-Sitten. Also wenn ich da auf meiner Couch zu Hause sitze und sage, ich möchte gerne mehr wissen über Jura-Produkte, dann kann ich dort Jura Life anrufen und dann bin ich mitten im Studio und dann wird mir die Person, die dort ist, die Maschine erklären oder Fragen beantworten. Solche Studios haben wir sprachbezogen, Englisch, Französisch etc., Holländisch, haben wir die diversen Studios rund um die Welt, die man anrufen kann und sich beraten lassen kann. Weiters, wenn Sie jetzt zum Beispiel eine Frage zur Maschine haben, weil vielleicht ja, einmal eine Maschine einen Service braucht, dann kann man in Zukunft die Daten auslesen und via Handy übermitteln und wir können dann sagen, was gemacht werden muss oder wie geholfen werden kann oder ob wir die Maschine abholen oder ob sie zu uns gebracht wird. Also es ist wirklich eine Mischung. Es ist Figital, physisch und digital.
Emanuel, wenn du dir etwas wünschen dürftest, was wäre das? Mit Blick natürlich auf das Kaffee-Vollautomaten-Geschäft.
Ich bin eigentlich fast wunschlos glücklich. Ich mache sehr gerne das, was ich heute mache. Ich hoffe, dass wir auf diesem Pfad weitergehen können und dass wir vor allem neue, frische Ideen permanent kreieren und damit, ich nenne es immer wieder, neue Killerprodukte. Ein Killerprodukt für mich in der Fachsprache ist ein Produkt, das dann einen Riesenerfolg auslöst. Also wenn wir 3 Produkte lancieren, dann ist es gut, wenn eins davon ein Killerprodukt ist, wenn eins okay ist und eins ist halt, ja, da haben wir falsche Annahmen getroffen, das ist jetzt nicht so ein großer Bedarf. Permanent Innovation, permanent neue Produkte kreieren, neugierig sein, das ist das, was mich vorantreibt und ja, was spannend ist.
Ich drücke dir und dein Team die Daumen und bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch heute.
Thorsten, vielen Dank, hat mir Spaß gemacht.
Das war's für heute. Welches sind die relevanten Erfolgsfaktoren, um aus der kleinen Schweiz heraus in 30 Jahren ein international erfolgreiches Unternehmen aufzubauen? Welche Vorteile bietet die Globalisierung insbesondere kleinen Unternehmen? Wie führe ich eine globale Premium-Marke holistisch? Wie begeistere ich mit ikonischen Produkten? Wie mache ich hervorragendes Edutainment? Wie arbeite ich global mit Resellern zusammen? Und wie stelle ich weltweit Service-Exzellenz sicher? Falls ihr mehr zu diesen Fragen wisst als Emanuel und Thorsten, könnt ihr auf unserem LinkedIn-Channel eure Weisheiten mit uns und der restlichen Marketing-Community teilen. Den Link findet ihr in den Shownotes. Zudem befinden sich dort auch Links zu verschiedenen Quellen, die Auskunft zu den heute diskutierten Themen geben. Auf Wiederhören!